Deutschlandfunk. Agenda.
Gerade in den warmen Sommermonaten, da lockt es viele Großstädter an freien Tagen aufs Land. Und aus dem Wochenende im Grünen kann sogar der Wunsch entstehen, die Großstadt ganz hinter sich zu lassen. Wenn das jobmäßig möglich ist und auch die Kinder in einer kleinen Stadt oder sogar auf dem Dorf versorgt werden können, sprich Schul- und Kitaplätze ausreichend vorhanden sind, warum nicht? Einige Familien haben in den vergangenen Jahren ihrer Metropole und ihrem bisherigen Zuhause tatsächlich den Rücken gekehrt. Und Bundesbauministerin Clara Geiwitz möchte das nicht nur fördern, sie sieht darin sogar eine Lösung für die Wohnungsnot in den Großstädten. Besonders Familien sollten kleine und mittlere Städte mehr ins Visier nehmen, so ihre Idee. Einen konkreten Plan dafür will sie im Herbst vorlegen. Nur gibt es überhaupt ausreichend bezahlbare Wohnungen im Speckgürtel von Großstädten? Wer kann sich eigentlich ins Homeoffice zurückziehen? Haben kleine und mittlere Städte ausreichend Schulen und Kitaplätze? Und wie mobil kann man dort eigentlich sein? Raus aufs Land, eine Lösung für die Wohnungsnot in den Städten? Darüber wollen wir heute Vormittag diskutieren und Bettina Köster begrüßt Sie dazu im Studio. Können Sie sich vorstellen, aufs Land zu ziehen, wenn Sie gerade in der Großstadt wohnen? Rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de und sprechen Sie hier mit uns live. Tim Knabe ist mit mir verbunden. Hallo, Herr Knabe.
Hallo.
Herr Knabe, Sie sind vor 3 Jahren vom Stadtrand in Essen in das 500-Seelendorf Wethen in Nordhessen gezogen. Warum?
Ja, das ist richtig. Ich bin da hingezogen. Also mich hat es ursprünglich aus der Großstadt immer zum Jagen aufs Land oder in die Region Diemelstadt gezogen. Wethen ist ein Ort von Diemelstadt, muss man dazu sagen. Und mir hat es so gut da gefallen, dass wir während der tatsächlich Corona-Krise, wo uns dann in Essen die Decke auf den Kopf gefallen ist, als Familie gesagt haben, wir ziehen jetzt in die Richtung und suchen uns da bezahlbaren Wohnraum. Ja, und den haben wir dann auch gefunden.
Das heißt, Sie haben eine Wohnung gefunden, die bezahlbar war, oder haben Sie ein Haus? Oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen?
Also sowohl als auch. Ich habe tatsächlich mir ein Haus gekauft. Es ist aber sanierungsbedürftig. Ich wollte keinen Neubau haben. Ich wollte was mit Charakter, was Altes im, im Zentrum von so einem kleinen Örtchen. Und habe das auch gefunden, aber dadurch, dass ich das halt noch sanieren muss oder sanieren lassen muss, habe ich mir dann zusätzlich noch eine Wohnung gegönnt.
Okay, das heißt, dann sind Sie ja finanziell ganz gut ausgestattet, sage ich jetzt mal, weil sich das ja wahrscheinlich dann nicht jeder leisten kann. Wie ist das mit Ihrer Arbeit? Ich nehme mal an, wenn das vorher in Essen war und Wethen, das ist ja schon auch eine Ecke voneinander entfernt. Also können Sie denn die ganze Zeit zu Hause arbeiten oder wie läuft das?
Also anfänglich war es dann während Corona in Kurzarbeit und ich hatte das Glück, dass ich Elternzeit hatte. Das sind ja nur 2 Monate gewesen bei mir. Die habe ich dann erstmal genutzt, um dann, soweit alles vorzubereiten, dahin zu ziehen. Hatte eigentlich vor, im Service weiterzuarbeiten und ob ich jetzt im Service aus Essen in die Welt fliege oder aus Diemelstadt, dachte ich mir, es ist einerlei. Dann kam es aber so, dass mir das mit Familie und dem ständigen Wegsein nicht so gepasst hat. Und dann habe ich mir da unten was Neues gesucht. Ich meine, Arbeit gibt es ja eigentlich überall. Und ich bin dann zunächst ins Handwerk gegangen, war dann aber nicht mehr so glücklich da, wie es mal irgendwann war. Ja, und habe mich dann weiter umgeschaut und habe jetzt eigentlich einen wirklich schönen Job als Projektleiter im Ingenieursbüro. Mhm. Und habe die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten oder eben in einem nahegelegenen Büro.
Okay, das hat sich also ganz gut für Sie gefügt, wenn man sich das so anhört. Sie haben auch Kinder. Gab es denn da auch direkt einen Kita-Platz für die?
Ja, tatsächlich ist, man muss aber dazu sagen, die Stadt Diemelstadt hat sich auf ihr Wappen geschrieben oder auf ihr Logo geschrieben, familienfreundlich und wirtschaftsstark. Und es gab sofort für beide Kinder ohne Bedenken einen Kita-Platz. Den hätte es vor dem dritten Lebensjahr schon gegeben. Ab dem dritten Lebensjahr ist er sogar kostenfrei. Ja, und da sind unsere Kinder gut aufgehoben, würde ich mal sagen.
Wie war denn die Umstellung? Also ich denke mal, in Essen ist ein anderes Miteinanderleben als in einem 500-Seelendorf.
Ja, definitiv. Also der Zusammenhalt ist ein ganz anderer. Man hat, ja, man kennt eigentlich jeden persönlich. Und wenn nur vom Sehen, aber man kennt sich irgendwo. Und ja, es wird halt so ein bisschen aufeinander aufgepasst und Acht gegeben, ne?
Das heißt aber auch ein bisschen soziale Kontrolle, sage ich jetzt mal.
Wenn man das Kontrolle nennen möchte, ja, dann wäre das vielleicht soziale Kontrolle. Ich finde das eigentlich eher, ich würde es eher als Fürsorge umschreiben.
Okay. Und Sie fühlen sich jetzt wohl?
Ich fühle mich pudelwohl, ja.
Ja, danke.
Also ich wollte nicht mehr zurück.
Da haben wir schon mal einen kleinen Einblick gekriegt bei jemandem, wo das geklappt hat, einfach auch. Können Sie sich vorstellen, aus der Großstadt vielleicht auch so ähnlich wie Herr Knabe tatsächlich wo ganz anders hinzuziehen, wenn das für Sie möglich ist, also von Ihrem Beruf her, dann melden Sie sich gern bei uns. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrung. 00800 44 64 ist die Telefonnummer oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Dr. Annette Steinführer ist Sozialwissenschaftlerin am Thünen-Institut mit Hauptsitz in Braunschweig. Frau Steinführer, Sie erforschen unter anderem Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen und die Entwicklung von Kleinstädten und Dörfern. Was wir jetzt eben von Herrn Knabe gehört haben, ist das eher die Ausnahme oder kann man sagen, das geht ganz vielen Menschen schon so?
Ja, schönen guten Morgen erstmal in die Runde. Ich glaube, es ist typisch für eine bestimmte Lebensphase. Es gibt Kinder, es gibt kleine Kinder, es gibt die Gelegenheit und es gibt so eine Vorprägung. Ne? Also ich fand das mit dem Jägersein ganz interessant. Das heißt, es gibt einen Bezug zu einer Region, ganz konkret in Nordhessen. Man hat es schon mal erlebt, also man zieht da nicht einfach irgendwo hin. Und man nutzt eben die konkrete Situation in dem Falle der Corona-Pandemie und sagt, okay, jetzt lass uns das mal alles neu bedenken und es passt auch arbeitszeitig. Und da sieht man schon, das ist eben immer eine gewisse Gemengelage, die da zusammenkommen und zusammenkommen muss. Gleichzeitig würde ich aber gleich von vornherein sozusagen einer Verallgemeinerung widersprechen wollen. Das ist eine Entwicklung, die sehen wir seit über 10 Jahren. Nachdem die großen Städte eben in den 2000er Jahren einfach auch, sagen wir mal, vollgelaufen sind, also eine wirkliche Boomphase erlebt haben, das Land als die schlechtere Alternative vielen galt und auch so dargestellt wurde, beobachten wir, wenn wir uns ganz nüchtern die Wanderungsdaten seit den 2010er Jahren anschauen, seit etwa 10 Jahren mittlerweile, da große Veränderungen. Die sind aber nicht so in den Blick gekommen. Tatsächlich war es dann die Corona-Pandemie, wo man dann so beobachtet, aha, da tut sich was, aber sozusagen aufs große Ganze gesehen, ist das eine Entwicklung, die schon länger geht.
Sie haben ja auch eine große Umfrage dazu gemacht. Was waren denn die Hauptmotive der Menschen, dass sie aufs Land gingen?
Also es ist, wie gesagt, ganz wichtig ist diese Lebensphasenbezogenheit. Also das ist ja ein ganz klassisches Muster, die Familiengründung oder die Familienerweiterung. Da muss man sowieso häufig darüber nachdenken, wie kriegen wir die neuen Ansprüche, auch Platzansprüche, alle sozusagen unter einen Hut und passen wir hier alle noch rein. Und nicht selten gibt es Vorprägungen, also dass ich selber vom Lande komme, das war bei Herrn Knabe jetzt nicht so, dass ich dann auch nochmal mein Betreuungsarrangement überlege. Da gibt es Großeltern, die ich gerne mit nutzen möchte. Insofern würde ich das erstmal so eintüten.
Aber wer kann sich das denn überhaupt auch leisten? Wir haben jetzt eben von Herrn Knabe gehört, er hat sich ein Haus gekauft und gleichzeitig noch eine Wohnung. Ich meine, so viel Geld haben ja nicht alle, denke ich mal. Gerade wenn man als junge Familie, sage ich jetzt so ins Leben startet, da ist man ja häufig auch eher gefordert und kann sich vielleicht nicht gleich ein Haus leisten.
Genau so ist das. Also insofern müssen wir auch klar von vornherein auch von diesem Speckgürtel wegkommen, denn die Speckgürtel laufen seit Jahren voll und die sind nicht billig, sondern was wir tatsächlich beobachten in den letzten 10 Jahren ist, dass es auch viel weiter rausgeht und das ist nicht immer freiwillig. Die Menschen wollen gar nicht so weit weg von ihrer Arbeit, von der gut angebundenen Kleinstadt, vielleicht im unmittelbaren Umland, sondern viele gehen auch Kompromisse ein, dass sie dann sagen, okay, ich habe jetzt meine Prämissen, das ist eben die Eigentumsbildung, das ist der Garten für die Kinder, also da wird dann sehr, sehr häufig sozusagen das gute Wohnen und das die gute Kindheit, das sind so ganz klassische Muster, wir wollen für unsere Kinder, dass sie im Grünen spielen können und dann nehme ich eben auch in Kauf, dass ich weiter hinausziehe und ganz wichtig, was uns selber überrascht hat bei unserer großen Befragung, der unmittelbare Umzug ins Eigentum macht gar nicht die große Zahl der Wanderung aus, sondern viele gehen erstmal in die Miete. Ich sage erstmal in die Miete, weil häufig dann vor Ort oder wenn ich dann in der Region bin, dann geht so perspektivisch auch das Suchen weiter. Also dieses sich leisten können ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Das kann nicht jeder und schon gar nicht mit Haus plus Wohnung. Wir dürfen auch, wie gesagt, das Mietwohnen nicht vergessen. Das kann natürlich dann auch das gemietete Haus sein, sodass der Garten dann dabei ist. Ganz wichtig ist, wir dürfen sozusagen nicht immer nur von der Landlust ausgehen, die ist definitiv dabei. Also wer sich letztlich dafür entscheidet, aufs Dorf, in die Kleinstadt zu ziehen, der tut das meistens auch mit einer gewissen sozusagen Freude und Überzeugung. Aber da ist auch viel Stadtfrust dabei, da ist wirklich Wohnungsmarktfrust dabei, da sind wirklich Erlebnisse dabei, dass man monatelang, jahrelang versucht hat, was Adäquates zu finden und irgendwann im Grunde aufgibt.
Und der Speckgürtel ist jetzt auch nicht mehr so attraktiv von den Wohnpreisen her, sage ich jetzt mal, dass man da wirklich als eine konkrete Ausweichmöglichkeit das auch sehen kann. Dr. André Berghegger ist Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Sie haben ja den Vorstoß der Bauministerin begrüßt, also mehr, sage ich jetzt mal, in den Speckgürtel und mehr in kleine Städte. Aber wie soll das denn funktionieren aus Ihrer Sicht, wenn die kleinen Städte im Prinzip dann im Speckgürtel auch schon überfordert sind, beziehungsweise die Mieten da auch hoch sind?
Guten Morgen, Frau Köster. Man muss das Thema, glaube ich, in einen größeren Zusammenhang setzen. Und deswegen finde ich diese Diskussion ja auch so gut. Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir die ländlichen Regionen und die Städte näher zusammenbringen, dass man die Verbindung besser herstellt und dass man eben feststellt, dass sowohl das Leben auf dem Land, in der ländlichen Region, als auch das Leben in der Stadt Qualitäten hat, aber unterschiedliche Qualitäten. Unterschiedliche Motive haben wir ja schon gehört, was für welche Region spricht. Aber das ist kein Leben erster oder zweiter Klasse, ganz im Gegenteil. Und wir müssen einfach viel mehr für die ländlichen Regionen werben, weil wir, glaube ich, eine Win-Win-Situation herstellen können. Und deswegen haben wir als Deutscher Städte- und Gemeindebund auch die Maßnahme begrüßt, von Frau Geiwitz grundsätzlich begrüßt, dass wir das Land mehr in den Fokus nehmen, weil man dadurch nämlich die Städte entlasten kann in bestimmten Bereichen und die ländlichen Regionen unterstützen kann. Und das gibt's bei ganz vielen Beispielen. Wir wollen ja gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen, nicht gleich, aber gleichwertige Lebensverhältnisse. Und da ist natürlich der Wohnungsmarkt ein Teilaspekt davon.
Aber wenn man beispielsweise in Berlin sieht, dass im 50 Kilometer entfernten Umland die Mietpreise inzwischen höher sind als in Berlin selbst, ist das dann, macht man sich da nicht was vor?
Wir reden ja nicht nur von Berlin als die Hauptstadt, als die wichtige Region, sondern wir reden von Gesamtdeutschland. Und da gibt es eben statistisch durch Zahlen belegt. Da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, wie wir partizipieren können. Nehmen Sie den letzten Zensus vor 2 Jahren, 2022. Da wurde festgestellt, dass wir 1,9 Millionen Wohnungen leer stehen haben. Und von diesen 1,9 Millionen bundesweit haben wir über 700.000, die innerhalb von 3 Monaten bezugsfertig wären. Das zeigt ja alleine schon, das ist natürlich unterschiedlich verteilt, aber das zeigt schon, welches Potenzial da ist und dem muss man sich dann detailliert widmen.
Wo sind denn diese Wohnungen?
Die sind natürlich unterschiedlich. Also wenn man feststellt, sind in den neuen Bundesländern tendenziell stehen von den Anteilen her stehen mehr Wohnungen leer als in den westdeutschen Bundesländern. In strukturschwachen Gegenden stehen mehr Wohnungen leer als in wirtschaftsstarken oder strukturstarken Gegenden. Und deswegen kann man das nicht als 1:1 Lösung präsentieren. Aber wir müssen uns ja den Infrastrukturvoraussetzungen widmen und die Attraktivität dieser Region herausstellen. Das ist ja unser aller gemeinsames Ziel.
Aber wenn wir trotzdem mal ganz praktisch schauen, Sie sagen jetzt, Sie sind in den 9 Bundesländern die größten Leerstände von Wohnungen. Wenn ich mir jetzt eine kleine Stadt oder einen kleinen Ort wie Grabow beispielsweise in den 9 Bundesländern herausfische und dann sage, okay, da soll jetzt jemand von Berlin aus, er könnte jemand dahin ziehen, wenn er Homeoffice machen kann, dann fehlt da ja oft auch was ganz anderes, nämlich das Belebte, also die Nichtbelebtheit, sage ich jetzt mal, da hat man dann vielleicht eine Wohnung, die auch günstig ist, aber der Ort selbst hat dann vielleicht nicht mal ein Café, ein Arzt ist auch nicht zu finden. Also da müsste ja auch erstmal sehr, sehr viel Werbung auch für so eine Region gemacht werden, oder wie stellen Sie sich das vor?
Nein, Frau Köster, da muss keine Werbung gemacht werden, sondern dieses Thema, was ja auch Frau Steinführer erklärt hat, das besteht ja schon seit langer Zeit. Und das ist auch eine Daueraufgabe, ist ein Marathonlauf gewissermaßen. Wir können nicht das Problem identifizieren und morgen haben wir die Lösung. Der Wohnungsmarkt ist ein Teilaspekt von diesem ganzen Thema. Wir brauchen natürlich Arbeitsplätze vor Ort. Wir brauchen die technische Infrastruktur, die ausgebaut werden muss. Kitas, Bildungs-, Freizeitangebote, das, was Sie gesagt haben. Vielleicht Gastronomie, die ÖPNV-Anbindung, Breitband, medizinische Versorgung und. Also ein Gesamtpaket. Und da müssen die politischen Akteure, das ist ja auch Wunsch und Wille auf allen Ebenen, so wie ich das wahrnehme, aber sie müssen einen langen Atem haben und vor allen Dingen muss man die Akteure vor Ort mit einbeziehen. Und da ist die letzten Jahre ja auch eine ganze, ganze Menge getan. Sehen Sie jetzt in den 9 Bundesländern gerade aktuell Ansiedlung großer Industrieunternehmen. Die Arbeitskräfte, die dafür gebraucht werden, die werden nicht alle in räumlicher Nähe unmittelbar wohnen, sondern da wird sich die Suche natürlich auch weiter ausdehnen in die ländlichen Regionen. Und so werden dann zum Teil Gegenden profitieren oder Chancen haben, wenn man das klug angeht, die vorher gar nicht damit gerechnet haben. Und so muss man Stück für Stück, Puzzlestein für Puzzlestein, glaube ich, schauen, dass man die ländliche Region weiterentwickelt, um diese gleichwertigen Lebensverhältnisse herzustellen.
Aber ich glaube schon, dass man dafür auch ein bisschen werben muss. Also ich sehe immer öfter, dass beispielsweise kleine Orte oder mittlere Städte sich zum Beispiel auch in den sozialen Netzwerken für sich werben, für ihren Standort werben. Also alleine, dass man darauf setzt, dass die Menschen schon so kommen, weil dann ein Arbeitsplatz dann da auch ist, das wird, glaube ich, nicht reichen, oder?
Natürlich gehört Klappern zum Handwerk. So wollte ich das auch nicht verstanden haben, Frau Kösser. Selbstverständlich. Aber Menschen kommen ja dann, wenn es attraktiv ist, wenn sie eine Chance dort sehen. Und deswegen, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung, dass man eine von der Stadt, von der Metropole unterschiedliche, aber attraktive Infrastruktur im weitesten Sinne entwickeln muss mit den Akteuren vor Ort. Und das wird sich natürlich rumsprechen. Aber es ist selbstverständlich, dass man auch für die Vorzüge im ländlichen Raum werben muss. Wir haben das ja gesehen. Und auch mit den Beispielen, es sind immer Lebensphasen oder persönliche Verbindungen, die ausschlaggebend sind. Aber Grundvoraussetzung ist, ich kann ja nur für etwas werben, was auch attraktiv ist. Ich sollte nur für etwas werben, was attraktiv ist. Und deswegen müssen wir natürlich die Vorzüge herausstellen. Aber mithilfe die Infrastruktur vor Ort immer weiter ausbauen.
Jetzt bin ich gespannt, was Tabea Schmidt uns zu erzählen hat aus dem Landkreis Leipzig. Sie wohnt auf dem Land. Wie sehen Sie das, unsere Diskussion bis hierhin, Frau Schmidt?
Also es ist ja schön, auf dem Land zu wohnen. Ich habe eine Mietwohnung, die ist auch sehr günstig. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Also hier in dieser kleinen Stadt, wo ich wohne, ist die Versorgung recht gut, medizinisch und auch einkaufstechnisch. Was sehr ungünstig oder nicht sehr gut ausgebaut ist, der Nahverkehr. Es fallen irgendwann mal Busse einfach aus. Man steht dann da und kommt nicht weiter und erfährt irgendwann durch Anruf, dass der Bus gestrichen ist. Also da sind wirklich, wenn Städte aufs Land ziehen, sind die wahrscheinlich immer mit einem Auto versorgt oder fahren überwiegend mit dem Auto. Und das ist natürlich dann ein Vorteil für die, die hierher ziehen. Das andere ist, dass man hier auch mit Landluft leben muss. Ja, also die ist nicht immer sehr angenehm. Vielleicht ist das auch nicht so in der Stadt, aber die Landluft, die man hier so mitbekommt, die hat schon manchmal ihre Tücken. Und man hat ländliche Geräusche, die muss man auch einplanen. Und wenn ich da mich so umhöre oder mitbekomme, dass da manchmal das Hundegebell und der Hahn, der kräht, nicht angenehm ist, dann muss man das einfach mit einplanen und sich auch darauf einlassen können, dass die Bevölkerung einfach so lebt, wie sie lebt. Und man muss dann in dem Landkreis oder in dem ländlichen Raum einfach auch das mit bedenken, was man dort vor Ort vorfindet.
Haben Sie Erfahrungen gemacht mit Menschen, die zu Ihnen gezogen sind? Und die
also hier diese Stadt, der Bürgermeister, der kümmert sich sehr darum, dass er möglichst viele junge Familien hierher bekommt. Also er schließt immer wieder neue Wohngebiete, weiß noch nicht, wann das zu Ende ist und wann dann die landwirtschaftlichen Gebiete genutzt werden. Aber er ist sehr daran interessiert, dass das passiert. Ob das nun wirklich immer das Beste ist, weiß ich nicht, weil sich dann ja auch irgendwann die Baupreise verändern. Mhm. Na, und dann verändern sich auch die Mietpreise auf dem Land und dann ist es nicht mehr immer nur günstig.
Danke, dass Sie sich gemeldet haben bei uns. Raus aufs Land, eine Lösung für die Wohnungsnot in den Städten. Das ist unser Thema heute Vormittag in der Agenda. Wenn Sie sich dazu melden wollen, vielleicht eine ähnliche Erfahrung auch haben wie Frau Schmidt oder eine andere Ergänzung, rufen Sie an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Dann rufen wir Sie zurück und ein dickes Dankeschön auch an Tim Knabe, der sich bei uns gemeldet hatte und von seinen Erfahrungen berichtet hat, von seinem Umzug von Essen nach Hessen sozusagen in ein kleines Dörfchen dort. So, nach den Nachrichten geht's hier weiter und wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Agenda heute Vormittag. Das Thema Raus aufs Land, eine Lösung für die Wohnungsnot in den Städten. 1250 Menschen leben in Leupoldsgrün. Das liegt an der A9 zwischen München und Hamburg und wurde lange Zeit als Bayerisch-Sibirien bezeichnet. Seit 2014 ist Annika Popp dort ehrenamtliche Bürgermeisterin und war schon damals mit 27 Jahren eine der jüngsten Bürgermeisterinnen in Bayern. Hallo Frau Popp.
Hallo Frau Köster.
Sie haben sich ja richtig ins Zeug gelegt, damit Ihre Heimatgemeinde auch für Zugezogene attraktiver wird. 5 bis 12 Menschen ziehen jährlich ins Grüne, nach Leupoldsgrün. Der Altersdurchschnitt im Dorf ist gesunken. Was haben Sie gemacht, damit Ihre Heimatstadt attraktiv wird, auch für Menschen, die nicht aus der Region kommen?
Wir hatten es ja in den vorherigen Beiträgen schon etwas gehört. Mir war ganz besonders wichtig, dass sich der Ort in der Öffentlichkeit positiv darstellt, dass man neue Ideen nach vorne bringt, dass man zum Beispiel auch eine gute Homepage macht, auf Social Media präsent ist und dass man sowohl das Selbstbewusstsein der eigenen Leute stärkt, dass sie sozusagen die perfekten Werbeträger für den Ort sind, als auch, dass man halt ein bisschen Strahlkraft nach außen entwickeln kann, wie es halt für unser kleinen Ort so möglich ist. Und dazu gehören natürlich auch große Baumaßnahmen, Glasfaseranschluss, schnelles Internet, Generalsanierung und Anbau der Kindertagesstätte oder die Schaffung von einem neuen Bürgerhaus mit modernen Räumlichkeiten. Also das ist so eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Oder auch die Entwicklung von neuen Veranstaltungsformaten, was einfach jüngere Leute anspricht.
Wie sieht denn Ihr Dorf aus? Vielleicht beschreiben Sie uns mal so ein bisschen. Kann man sich da auch mal irgendwo hinsetzen und einen Kaffee trinken?
Ja, kann man bedingt. Also eines der Sachen, die wir noch ausbauen müssen, ist unser gastronomisches Angebot. Wir hatten vor Corona noch einige kleine Dorfwirtshäuser geöffnet und ein Café. Aber durch diese ganzen Schließungen haben das leider diese kleinen Sachen nicht überstanden. Da arbeiten wir aber gerade dran, was Neues auf die Beine zu stellen. Aber wir haben noch so im Nebenerwerb und ehrenamtlich kleine Vereinsheime zum Beispiel, ein kleines Wirtshaus, wo man abends hingehen kann. Aber wir haben auch einen Dorfladen, wo man sich bald auch Kaffee to go mitnehmen kann und genug schöne Plätze und Sitzmöglichkeiten oder auch Aussichtspunkte bei uns in der Natur sind auf jeden Fall gegeben. Und wir haben auch ein reges Vereinsleben. Da ist gerade oft an den Wochenenden machen die Kaffeekränzchen oder Feste, wo man auch sozusagen fränkische Spezialitäten kaufen und genießen kann. Also da ist gastronomisch eben auf ehrenamtlicher Basis viel geboten.
Und gibt es auch einen Arzt vor Ort? Weil das ist ja genau, auch immer so ein Punkt.
Ja, also wir hatten in den Anfang der 2000er Jahre, hat unser alter Hausarzt damals aufgehört und wir waren dann über 10 Jahre ohne Hausarzt. Und ich hatte mich dann nach meinem Amtsbeginn 2014 gleich dran gemacht und seitdem haben wir wieder eine Hausarztpraxis, die täglich halbtags auch geöffnet hat und ja, die ist absolut ausgelastet und natürlich ganz wichtig vor Ort. Wir haben auch Physiotherapeuten, Friseur etc. pp. Das sind schon wichtige Sachen, die auch auf dem Dorf notwendig sind.
Sagen Sie uns vielleicht einfach auch nochmal, wer kommt oder wer ist zu Ihnen gekommen?
Vielleicht noch kurz zu den Zahlen. Sie haben es jetzt gesagt, etwa 12 Leute kommen. Das ist natürlich das Plus, was zum Schluss übrig bleibt, wenn man alle Zuzüge, Wegzüge, Geburten und Sterbefälle miteinander verrechnet. Aber wir haben jetzt Zuzüge allein im Jahr, also Neuanmeldungen im Jahr, ja, um die 60, würde ich es jetzt mal so sagen. Natürlich dann auch Wegzüge, aber die, die zu uns zuziehen, das sind entweder junge Familien, die früher ihre Kindheit hier schon verbracht haben und jetzt eben Familie gegründet haben, hier ein Haus gebaut haben oder in eine Wohnung ziehen oder ein altes Haus gekauft und saniert haben, aber auch Leute aus dem weiteren Umfeld, die halt sagen, sie wollen jetzt woanders hinziehen. Sie sind mit ihren aktuellen Wohnmöglichkeiten einfach unzufrieden und dann hier vielleicht eine freie Mietswohnung gerade zur Verfügung stand, obwohl das bei uns auch Mangelware ist. Und ab und an verirrt sich auch jemand aus den Ballungszentren zu uns, die zum Beispiel auch zufällig uns übers Internet gefunden haben.
Das heißt, mit der Wohnung der günstigen ist es bei Ihnen auch nicht so gut. Da sind Sie auch nicht so gut mit aufgestellt.
Ja, also wir haben in den Bestandsimmobilien schon, also ist so unser Quadratmeterpreis ungefähr zwischen 4 und 6 Euro Miete, aber wir haben auch neue Wohnungen, die privat gebaut worden sind und da liegen wir dann auch schon, die sind super nachgefragt, also die sind alle belegt, aber da zahlt man tatsächlich bei uns auch schon 10 Euro den Quadratmeter. Aber da ist immer, könnten wir noch viel, viel mehr gebrauchen, ich habe immer wieder Nachfragen und da ist auch Mangelware und da hoffe ich natürlich auch sehr, dass sich das zukünftig ändert.
Sie sind ja ehrenamtliche Bürgermeisterin, das heißt, Ihr Hauptjob ist Lehrerin, soweit ich das
theoretisch.
Theoretisch und praktisch?
Ja, praktisch nicht. Also in Bayern werden ja auch ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gut entschädigt. Und ich habe nebenbei die letzten Jahre noch ein paar Stunden im Homeoffice für einen Landtagsabgeordneten gearbeitet. Aber momentan mache ich tatsächlich das Bürgermeisteramt faktisch als Hauptamt. Also ich bin jeden Tag im Büro, mache Auswärtstermine und habe da eigentlich einen Vollzeitjob rein Bürgermeisterin, weil sonst würde das auch nicht funktionieren, sonst kann man eine kleine Gemeinde auch nicht so nach vorne bringen.
Das wäre die nächste Frage gewesen jetzt für mich. Wie viel Engagement braucht man als Bürgermeister, als Bürgermeisterin, dass man einen kleinen Ort, ich sag mal so, aufpeppen kann?
Man braucht da viel und man braucht auch Mut zu neuen Ideen und mal was wagen und nicht diese, zum Beispiel bei Veranstaltungen, nicht so übliche Veranstaltungsformate, die es schon 50 Jahre gibt, einfach weiterführen, sondern neue Sachen ausprobieren. Wir machen jetzt seit Jahren den Familienaktionstag, wo sich alle Vereine den Neubürgern und den Familien präsentieren, um Neumitglieder zu werben oder Garagen, Flohmarkt, Konzerte. Und da bleibt halt die Konzeption dieser Veranstaltungen und die ganze Werbung, Pressearbeit etc., das mache alles ich persönlich, weil es bei uns überhaupt niemanden gibt, der das sonst machen könnte, der da die Zeit dazu hat oder ja, der genau weiß, wie ich mir das vorstelle. Also das muss man schon als Bürgermeisterin selber machen. Und da ist es aber auch wichtig, dass wir als Bürgermeister auch gut entschädigt werden, weil für 500 Euro im Monat kann das auch keiner leisten. Ne? Also das muss im Prinzip wie ein Vollzeitjob eigentlich sein und dann auch entsprechend besoldet werden, dass das auch funktioniert.
Frau Steinführer, Sie als Sozialwissenschaftlerin, wie ist Ihr Eindruck? Bräuchte es vielleicht auch mehr solcher engagierten Bürgermeister, Bürgermeisterinnen in den kleinen Orten, damit sich da auch Veränderungen tun und vielleicht auch mal neue Ideen entwickelt werden?
Also mein Eindruck ist, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland unglaublich engagiert sind. Also gerade in den Dörfern, wo es eben häufig Ehrenamt ist und wo es tatsächliches Ehrenamt ist. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade mit großen Ohren zugehört, weil das, was Frau Popp gerade erzählt hat, ist natürlich eine Grundlage für das Gelingen. Also und wir haben aber eben dank unserer föderalen Vielfalt und auch unserer Kommunalverfassungsvielfalt in Deutschland haben wir viele andere Gegebenheiten, wo wir eben keinerlei Hauptamt haben, schon längst nicht mehr, sondern wo das Hauptamt auf die Kernstadt, sozusagen auf die Verwaltung der Großgemeinde oder der Einheitsgemeinde beschränkt ist. Dann haben wir, ich nehme sehr gerne das Beispiel Sachsen-Anhalt, wo wir riesige Einheitsgemeinden haben, die flächenmäßig gleich hinter Hamburg und Berlin in Deutschland kommen, wo wir Dutzende von Ortsteilen haben, wo wir eben nur noch ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben und gleichzeitig eine langjährige, jahrzehntelange Schrumpfungserfahrung, wo es ganz schwer ist, auch aus dieser Spirale rauszukommen. Also all das, was genannt wurde, diese Glasfaser-Kindertagesstätte, ein Arzt, ein Dorfgemeinschaftshaus, ein Bürgerbürgerinnenhaus, alles, das natürlich, das ist das, was man erwartet und was dann auch wiederum dazu beiträgt, dass es belebt ist im Ort. Ne? Das ist ja dann auch so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und das habe ich eben in vielen ländlichen Gemeinden mit langjähriger Schrumpfungs- oder jahrzehntelanger Schrumpfungserfahrung und ohne Hauptamtliche mit einer starken Alterung habe ich das alles nicht. Die sind in der Haushaltssicherung, die können gar keine Sprünge machen. Insofern freue ich mich über solche Beispiele, aber wir müssen natürlich auch schauen, wie ist die Bandbreite ländlicher Räume vom Dorf, vom sozusagen ganz entlegenen Kleinstdorf in, sagen wir mal, auf meinetwegen in Vorpommern bis hin zur gut angebundenen Kleinstadt im Speckgürtel der großen Städte.
Haushaltssicherung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Herr Berghegger vom Städte- und Gemeindebund-Geschäftsführer, wie sehen Sie das? Die stehen ja alle so ein bisschen, die Kommunen, mit dem Rücken zur Wand. Und was bräuchte es da nochmal auch vielleicht an Unterstützung, an langfristiger, zugesagter Unterstützung, damit sich kleine Städte auch entwickeln können?
Also die finanzielle Situation ist natürlich eine der Kernfragen. Wir haben eine große Stärke in Deutschland und das haben Frau Popp, glaube ich, durch ihre Darstellung gezeigt und Frau Steinführer hat das auch nochmal ausgeführt. Die Dezentralität, die ist bei uns eine Stärke mit knapp 11.000 oder rund 11.000 Kommunen in Deutschland und jedes unterschiedlich. Es gibt da keine Vergleichbarkeit. Aber wenn wir diesen Schatz vor Ort nutzen wollen, das Engagement, die Kenntnisse vor Ort, die Individualität, dann müssen wir natürlich die finanzielle Leistungsfähigkeit auch herstellen. Und da sind wir seit Jahren auf einer schiefen Ebene, weil uns immer wieder von anderen staatlichen Ebenen Aufgaben übertragen werden, die aber nicht ausfinanziert sind. Und man bräuchte finanzielle Mittel für die kommunale Selbstverwaltung vor Ort, die zur freien Verfügung stehen und nicht durch andere Entscheidungsträger höherer Ebenen vorbestimmt sind. Und das ist eigentlich unser Kernproblem, eine verlässliche Ausstattung finanzieller Art vor Ort. Und dann würden vor Ort auch die besten Entscheidungen getroffen werden können.
Was tun Sie als Städte- und Gemeindebund dafür?
Wir werben auf der Bundesebene technisch gesehen dafür, dass wir den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern erhöhen, den kommunalen Anteil, damit wir mehr Freiräume bekommen. Das ist ja gar keine Frage. Aber dennoch wird immer eine finanzielle Diskussion vor Ort losgehen und deswegen werden die Kommunen nicht alle Aufgaben, die Frau Popp auch beispielsweise gerade beschrieben hat, alleine zu 100% hinbekommen. Wir brauchen also verlässliche große Förderungen, um Themen voranzubringen. Beispielsweise brauchen wir natürlich die Städtebauförderung. Das ist ja gar keine Frage. Die Städtebauförderung bewirkt vor Ort eine ganze Menge. Da kann man die Innenstädte oder die Ortszentren mitgestalten. Wir müssen eine verlässliche Förderung haben bei der regionalen Wirtschaftsstruktur. Das sind so Kernelemente staatlicher Förderung, wo man Projekte einreichen kann und wo man vor Ort nach individuellen Kriterien, glaube ich, eine ganze Menge gestalten kann. Immer dann, wenn Kommunen an den Rand der finanziellen Belastung kommen, brauchen wir andere Partner. Und warum brauchen wir das? Man muss sehen, wir müssen als Kommune vor Ort, und ich hoffe oder könnte mir vorstellen, dass Frau Popp das auch bestätigen könnte oder Frau Steinführer, wenn wir als Kommune vorweg marschieren und gestalten und investieren, dann zieht das immer auch Private nach, die sagen, das können wir auch, private Investoren, und die fühlen sich animiert und dadurch entsteht eine Bewegung und ein öffentlicher Euro wird dann halt sehr stark vervielfältigt. Wir haben Zahlen, dass jeder Euro, der öffentlich investiert wird, 7 oder 8 Euro private Investitionen nach sich zieht. Aber damit wir öffentlich investieren können, brauchen wir eben zum Teil bei den großen Aufgaben Unterstützung vom Bund und von den Ländern.
Frau Popp, ist das so gewesen bei Ihnen?
Ja, also das kann ich zu 100% so unterschreiben. Wir hatten über die Städtebauförderung eben in den letzten Jahren ein spezielles Projekt, das hieß Förderoffensive Nordostbayern. Das ging von der bayerischen Staatsregierung dann aus. Die haben auf diese Bundesmittel so viel Geld draufgesetzt, dass wir einen Fördersatz von 90% hatten. Und damit konnten wir natürlich Sachen, ich habe hier Investitionen von, sagen wir mal, 5 Millionen Euro in unserem kleinen Ort, nur allein durch dieses Programm machen können mit einem Eigenanteil von 10%. Da hat dann das staatliche Bauamt und die Kreisbehörde mitgemacht, die ganzen Anwohner. Wir haben Straßen umgebaut, wir haben Häuser weggerissen, wir haben unser Bürgerhaus saniert. Wäre so nie denkbar gewesen. Und natürlich machen alle Eigentümer außenrum da mit, streichen ihre Häuser, decken ihre Häuser neu, bauen einen neuen Gartenzaun. Und das ist ja auch wichtig für die Leute, die hier leben, dass die sehen, hier tut sich was einerseits und andererseits, ach, wenn ich jetzt in meinen Ort hier reinfahre, es schaut hübsch aus, es ist schön, es ist eine tolle Aufenthalts- und Lebensqualität. Und solche Programme sind bei uns explizit für den ländlichen Raum aufgelegt worden. Also es ist sich angeschaut worden, wo hat man die höchste Abwanderung, wie schauen die demografischen Zahlen aus, wo sind die finanziell schwächsten Kommunen. Und nur diese Kommunen haben dann da vor 10 Jahren sozusagen den Zuschlag bekommen für dieses 90% Städtebauförderungsprogramm. Und das hat uns enorm geholfen und hat einen Riesenaufschwung bei uns gebracht. Und sowas müsste es halt in allen Bundesländern geben.
Nina Faas hat sich bei uns gemeldet. Sie schreibt, dass sie aufs Land in Niedersachsen gezogen ist. Und es gibt natürlich Vorteile, aber die Nachteile überwiegen deutlich, sagt sie. Wir mussten uns erstmal ein Auto anschaffen, weil der öffentliche Nahverkehr echt mies ausgebaut ist. Ein weiterer Punkt ist, dass die ärztliche Versorgung miserabel ist. Ich bin momentan schwer krank und bekomme keinen Termin für einen Facharzt. Dieses idyllische und romantisierte Bild vom Land hinkt für uns auf jeden Fall sehr. Also das ist nochmal eine sehr kritische Meinung jetzt auch gerade zum, oder Erfahrung besser gesagt, vom Land, also vom Umzug aufs Land. Vielleicht haben Sie ja auch nochmal Erfahrungen, die Sie mit uns teilen mögen. Rufen Sie gerne an 00 800 44 64 44 64. Sie können auch eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Dann kann ich Ihren Beitrag hier auch vorlesen. Es hat sich außerdem noch Nils Schröder gemeldet. Er sagt, er ist nach Worpswede gezogen. Das bekannte Künstlerdorf ist 20 Kilometer mit dem Rad von der Bremer Innenstadt entfernt. Also das ist als Arbeitsweg gut machbar, obwohl auf dem Land die Infrastruktur sehr gut ist hier und gut funktionierende Behörden, ärztliche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten und jede Menge Kultur. Da ist natürlich Worpswede wahrscheinlich auch eine Ausnahme, aber Sie genießen es sehr, dort zu sein und nicht mehr in Bremen. Vielleicht Frau Popp auch noch mal ein Punkt, der mir sehr aufgefallen ist. Sie haben ja auch in Ihrem Ort einen Frauenstammtisch gegründet. Mhm. Das finde ich besonders spannend, weil das, da denkt man ja immer in erster Linie an Männer, gerade in Dörfern, die sich da treffen. Was läuft denn da anders bei Ihnen?
Genau. Ja, das ist ja dieses Übliche, auch von der Kommunalpolitik her gedacht. Frauen sind ja deutlich unterrepräsentiert bei den Bürgermeisterinnen, in den Kommunalparlamenten und auch bei den Vereinsvorsitzenden. Und wir haben so viele tolle Frauen, die auch Gewerbe nebenbei haben oder die sich auch ehrenamtlich engagieren. Und dieser Frauenstammtisch ist im Prinzip ein Netzwerk, um tolle Frauen aus dem Ort überhaupt zu finden, mal anzusprechen, ihnen überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich mal zu treffen. Weil die wollen halt nicht ins Standard-Wirtshaus und dort am Stammtisch ihr Seidler Bier trinken, sondern vielleicht mal eine ansprechende Atmosphäre. Wir haben das schon outdoor gemacht, beim Sonnenuntergang an unserem Naturdenkmal oder in unserem Friseursalon und haben dort halt ein bisschen nett Häppchen gegessen und einen Aperol dazu getrunken und einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und dieses Netzwerk hat wirklich dazu geführt, dass sich die Frauen bei uns im Ort gegenseitig erstens besser kennen, auch welche, die erst zugezogen sind, die sich dann unterstützen oder auch ganz lapidar, wenn ich für eine Veranstaltung noch 5 Kuchen brauche, für das Kuchenbuffet, dann schreibe ich eine Nachricht in unsere Chatgruppe und dann habe ich eine halbe Stunde später 5 Kuchenspenderinnen und die freuen sich, dass sie für den Ort was mitmachen konnten. Also das ist wirklich wichtige Sache, um andere Potenziale einfach im Ort von den Bürgerinnen und Bürgern auch zu heben, die einfach nicht plötzlich automatisch vor meiner Tür stehen.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen den Zugezogenen und den Alteingesessenen?
Also mir ist es wichtig, dass das Verhältnis gut ist und es funktioniert, also auch meines Erachtens auch sehr gut. Wir machen zum Beispiel an Neubürgerstammtische oder so Schnuppermöglichkeiten für die Neubürger in den Vereinen oder Ansprechpartner sind wir immer da. Die bekommen auch ein Willkommensgeschenk von uns. Und die Neubürgerinnen und Neubürger sind ja auch wirklich verteilt im Ort. Nachdem auch Bestandsimmobilien von denen genutzt werden, sind oft die Nachbarn Alteingesessene und die fragen dann schon mal, na, wo seid ihr denn her und was braucht ihr denn? Und da kommt man irgendwie immer ins Gespräch und meistens, wenn sich die Bürgerinnen dann bei uns anmelden, ich sitze gleich im Büro daneben, ich begrüße die dann auch persönlich und frage eben auch oft mal, habt ihr Lust im Chor mitzusingen oder habt ihr da drauf Lust oder die nächste Veranstaltung ist dies und das? Und so versuchen wir natürlich gleich, die zu integrieren und es klappt oft aus meiner Sicht ganz gut.
Herr Leske Lopatta hat sich bei uns gemeldet. Er ist ehemaliger Landschaftsarchitekt und Stadtplaner. Grüße Sie.
Ja, guten Tag in die Runde. Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen die Ebene wechsle. Ich könnte auch was sagen zu der Ebene, die jetzt die ganze Zeit angesprochen wurde, neben ehrenamtliches Engagement in den Kommunen und so weiter und so fort, bin dort auch ehrenamtlich tätig. Und was mein Frust ist, ist Folgendes. Es wird die ganze Zeit immer nur die kommunale Planungshoheit hochgehalten. Natürlich gibt es den Städte- und Gemeindebund und so weiter. Aber mir fehlt eine viel bessere Abstimmung der Kommunen untereinander über die Ebene der Regionalplanung. Es fehlt in der Bundesrepublik eine vernünftige Raumordnung. Und da müssen wir wieder hin. Also im Laufe der letzten Jahrzehnte sind die politischen Instrumente der Regional- und Raumplanung sträflich zurückgefahren worden. Und das Interessante an dem, was Sie jetzt heute ansprechen, ist ja, dass die Diskussion zum Teil von den Kommunen ausgegangen ist. Also das ist nicht so, dass nur die übergeordnete Politik keine Raumordnung mehr macht, sondern die Kommunen haben, weil sie die kommunale Planungshoheit so beanspruchen, verzichtet auf die Möglichkeiten, die dort positiv gegeben werden.
Ich glaube, da lassen wir jetzt einfach mal Herrn Berghegger zu Wort kommen dazu.
Ja, vielen Dank für die Anmerkung aus stadtplanungsrechtlicher Sicht. Ich möchte jetzt nicht zu technisch antworten, aber wir haben natürlich eine Festlegung, dass für große Planungen eher das Land zuständig ist und für detailliertere Planungen dann kreisfreie Städte und dass für die Detailplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan dann die Kommunen vor Ort im Zweifel zuständig sind. Das muss natürlich aufeinander abgestimmt werden und an dieser grundsätzlichen Einteilung ändert sich nichts, nur die Individualität vor Ort bedingt es eben auch, dass jeder vor Ort entscheidet durch die politischen Gremien, was soll gemacht werden und was soll nicht gemacht werden. Das kann man, glaube ich, und das wäre ein Fehler aus meiner Sicht, nicht vereinheitlichen, weil wir dann diese Individualität und die Dezentralität verlieren würden. Was natürlich wichtig ist, und das sprechen Sie zu Recht an, da muss eine gute Abstimmung sein zwischen den verschiedenen Institutionen, um dann eben vor Ort die individuellen Verhältnisse darstellen zu können.
Also darf ich da nochmal einhaken, bitte?
Gerne.
Ich will nicht an die kommunale Planungshoheit hinein. Ich nenne Ihnen aus meiner kommunalpolitischen Praxis ein Beispiel. Ich versuche gerade in dem Landkreis, wo ich jetzt ehrenamtlich aktiv bin, dafür zu werben, dass wir ein Kompetenzzentrum einrichten, was auf dem Land bezahlbares Wohnen fördern soll, zum Beispiel durch genossenschaftliches Bauen. Ich erlebe, dass Gemeinden in der Größenordnung zwischen 5.000 und 15.000 Einwohner einfach nicht in der Lage sind, Fördermittel richtig abzurufen, das städtebauliche Instrumentarium völlig auszuschöpfen. Wissen Sie, woran das scheitert? weil die mir parteipolitisch nahestehenden Bürgermeister sagen, ja, nicht die übergeordneten Ebenen zu viel sagen lassen. Das ist doch hirnrissig. Wir kommen da nicht raus aus dieser Schiene und schon gar nicht. Das Ziel, dass wir wirklich diese 1,9 Millionen leerstehenden Wohnungen wieder besiedeln, das kriegen wir doch nicht raus, indem wir die kommunale Planungshoheit zur heiligen Kuh erklären.
Also da wünschen Sie sich einfach mehr Offenheit, sage ich jetzt mal. Ja. Dankeschön, Herr Leske Lopatta, dass Sie sich gemeldet haben mit dieser Erfahrung. Auch ganz wichtig, finde ich, dass die Formalitäten da auch häufig vielleicht und auch die Haltung sich möglicherweise auch ändern müsste. Frau Steinführer, wie sehen Sie das?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist die Abstimmung tatsächlich zwischen den Gemeinden, zwischen den Kommunen. Weil wir haben natürlich gerade, das wissen wir aus der Schrumpfungsphase, und es ist ja nicht so, dass die Schrumpfung abgesagt ist, sondern wir haben weiterhin viele ländliche Gemeinden, deren Bevölkerungszahl sinkt schlicht und ergreifend, weil ihre sogenannte natürliche Bevölkerungsentwicklung negativ bleibt. Dann reichen eben vielerorts, anders als in Leupoldsgrün, die Zuwanderungen nicht. Und wir haben also aus dieser Schrumpfungsphase wissen wir um Konkurrenzen zwischen benachbarten Gemeinden. Die einen weisen das Neubaugebiet aus und die anderen nicht. Und eigentlich sollten sie sich abstimmen, aber da geht es eben um so viel für die jeweilige Gemeinde, dass das aus meiner Erfahrung vielerorts nicht gut funktioniert. Insofern würde ich dem Hörer da zustimmen.
Raus aufs Land, eine Lösung für die Wohnungsnot in den Städten. Das ist unser Thema heute Vormittag. Nach den Nachrichten diskutieren wir hier noch weiter. Wenn Sie sich noch beteiligen mögen, vielleicht mit einer Erfahrung oder einer Frage, die Sie an die Runde haben, 00800 44 64 44 64 ist die Telefonnummer, oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Mit Bettina Köster herzlich willkommen zum dritten Teil der Agenda. Raus aufs Land, eine Lösung für die Wohnungsnot in den Städten, fragen wir heute Vormittag. Der Wohnungsmarkt in deutschen Städten ist ja sehr angespannt, besonders in den Metropolen. Und deshalb hatte die Bundesbauministerin Clara Geiwitz vor einigen Wochen dazu aufgerufen, den ländlichen Raum als attraktive Wohnalternative mehr in den Fokus zu setzen. Und da schreibt jetzt Christiane Kolde, die ökologischen Folgen dieser neuromantischen Schnapsidee liegen auf der Hand. Die Ministerin sollte gerade für Familien mit Kindern endlich das Recht auf Innenstadt durchsetzen, statt sie ins Nirgendwo zu verfrachten. Die Lebensqualität in den Städten sollte Familien zum Bleiben animieren. Frau Steinführer, wie sehen Sie das? Sollte das eher andersrum sein?
Ich glaube, wir müssen aufhören, das eine gegen das andere auszuspielen. Es ist ganz wichtig tatsächlich, also ich hatte mir das jetzt auch noch als Punkt notiert für diese verbleibende halbe Stunde, wir müssen auch über die Stadt reden. Also jeder, der aufs Land zieht, der löst zuallererst sein eigenes Wohnungsproblem, aber er löst keinerlei Wohnungsproblem in der großen Stadt. Und das heißt, wir brauchen natürlich Wohnungsbauinitiativen in den Städten. Wir wissen aus den 2000er Jahren, wo wir eine Phase hatten, wo die großen Städte Wanderungsgewinne erzielt haben, damals auch nach so einer Talsohle. Wir haben sie als Reurbanisierung bezeichnet in der Raumforschung, dass viele junge Familien gerne tatsächlich bleiben möchten. Und nicht nur, wenn sie jung sind, sondern auch, wenn sie älter sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch über den Wohnungsbau in den Städten zu sprechen, über nicht genutzte Potenziale. Das ist ganz wichtig, wenn wir über das Land sprechen, nicht das eine gegen das andere ausspielen und vor allem nicht das eine auf Kosten des anderen vergessen.
Und vielleicht auch neue Wohnmodelle, also weil es gibt ja auch gerade in den Großstädten sehr, sehr viele, sage ich jetzt mal, ältere Bürgerinnen und Bürger, die noch zum Beispiel sehr große Wohnungen haben, weil sie dort Kinder hatten früher, aber an ihrer Wohnung sehr hängen. Also dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen offener denkt und Tauschaktionen vielleicht auch macht, also dass dann diejenigen, die akut eine große Wohnung brauchen, vielleicht auch eher eine bekommen.
Ja, also ich bin in der DDR sozialisiert worden und meine erste Wohnung habe ich dann 1993 noch auf diesem sozusagen klassischen DDR-Weg, nämlich über einen Ringtausch bekommen. Das ist eine tolle Idee. Meine Erfahrung ist, dass es relativ selten funktioniert, was einfach auch an dem ganz anderen Mietrecht, an den unterschiedlichen Eigentümern hängt. Das ist sicherlich was anderes, wenn man jetzt innerhalb, also zum Beispiel einer Wohnungsgesellschaft ist oder einer Wohnungsgenossenschaft, dann sind da, glaube ich, die Möglichkeiten andere, als wenn es sich um privates Eigentum handelt. Und das ist natürlich gleichzeitig auch ein großes Thema in ländlichen Räumen. Also diese großen Eigenheime, vergleichsweise großen Eigenheime, die dann in der sogenannten Empty-Nest-Phase ja gar nicht mehr in der Form genutzt werden können, wo es vielen Menschen auch zu viel wird. Und da erleben wir auch, und das ist tatsächlich eine interessante Abstimmung mit den Füßen, so innerhalb ländlicher Räume, wissen wir zwar, dass die Alten und die Hochbetagten sehr, sehr gerne in ihrer Wohnung und in ihrem Haus auch alt werden möchten und dort bleiben möchten. Aber wenn sich gute Wohnangebote verbunden mit guter Infrastruktur, also Nahversorgung und ärztliche Versorgung, zum Beispiel in der nahegelegenen Kleinstadt oder aber einfach im Zentrum der eigenen Gemeinde bietet, dann erleben wir, dass die Menschen tatsächlich umziehen, auch wenn sie was ganz anderes gesagt haben. Also da ist Bewegung, die kann man aber nicht so richtig fassen, weil das sozusagen oft unter dem Radar der Statistik läuft, aber da gibt es ganz viele Erfahrungen, auch Überraschungen von Seiten der sozusagen der jeweils zuständigen Stadtplaner, Stadtplanerinnen, dass sie das gar nicht auf dem Schirm hatten. Also dass wir brauchen attraktive Wohnungsangebote und alternative Wohnungsangebote, gerade auch in ländlichen Räumen, die eben unterschiedliche Altersgruppen abholt und unterschiedliche Wohn- und Haushaltsmodelle jenseits der vierköpfigen Kernfamilie.
Die Ampelkoalition hatte sich ja vor 3 Jahren den Bau von 400.000 neuen Wohnungen jährlich vorgenommen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit nur 295.000 Wohnungen fertig. Herr Bergegger vom Städte- und Gemeindebund, Geschäftsführer. Ist das eine Vision, die eine Vision bleibt, 400.000?
Also nach all den uns vorliegenden Informationen wird auch in diesem Jahr diese politische Zielrichtung von 400.000 Wohnungen, die neu errichtet werden sollen, nicht erreicht, bei weitem nicht erreicht. Wir werden wieder unter 200.000 Wohneinheiten wahrscheinlich landen. Das Positive an dieser Zielrichtung ist, glaube ich, wenn ich das so beschreiben darf, dass man erkannt hat, wir müssen bauen, 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 wir müssen umgestalten, wir brauchen Wohnraum, zusätzlichen Wohnraum, damit wir eben bestimmte Diskussionen, bestimmten Druck schwerpunktmäßig in den Innenstädten, dass wir den ein bisschen abmildern können. Aber wie bei allen anderen Sachen, es sind komplexe Fragestellungen. Frau Steinführer hat das auch gerade angedeutet. Und es wird nicht die Lösung für so eine Frage geben, für so eine Vision oder für so eine politische Zielrichtung, sondern es wird sowohl als auch ein ganzes Maßnahmenbündel geben. Wichtig, und das war ja auch das Eingangsstatement, wichtig ist, dass wir nicht gegeneinander, sondern miteinander argumentieren. Dass wir also ländliche Regionen und Städte jeweils in ihren Charakteristika angucken und schauen, wie kann man voneinander profitieren. Jeder, der keine Wohnung in der Innenstadt sucht, weil er sie auf dem Land findet, mildert etwas den Wohnungsdruck in der Innenstadt. Und so müssen wir schauen, wo sind Vorteile zu beiden Richtung, sowohl im ländlichen Raum als auch in den städtischen Regionen. Und die Frage, wie wir mehr Wohnraum bauen können, wird ja lang und breit und überall diskutiert. Auch da gibt's vielfache Gründe, von der Konjunktur, von der Komplexität angefangen, von den bürokratischen Vorschriften, von der Preisentwicklung und. Da müssen wir, glaube ich, auch an vielen Stellschrauben drehen, um da einfacher nach vorne zu kommen. Auch solche individuellen Formen, wie Sie angedeutet haben, Frau Köster, helfen da. Wir müssen vor Ort schauen, wo können wir unseren Beitrag leisten.
Marc Jena aus Frankfurt am Main hat uns angerufen. Hallo, Herr Jena.
Ja, guten Morgen alle. Ich sehe es ganz ähnlich wie Frau Kolde und Frau Steinführer. Raus aufs Land ist erstmal nicht die Lösung für die Wohnungsnot in den Städten. Die Bauministerin wurde für diese 400.000 neuen Wohnungen gewählt und nicht, um uns Tipps zu geben, wo wir hinziehen sollen. Außerdem hat dieses Verstädtern des Landes mit Landleben wenig zu tun und das schadet dem Klima und dem Landschaftsschutz. Es gibt mehr Versiegelung, mehr Zersiedelung, mehr Verkehr, mehr Emissionen und so weiter. Die Gemeindeverwaltungen wollen Wachstum, aber die Leute auf dem Land, die wollen das gar nicht. Hat ja vorhin auch schon eine Hörerin bei Ihnen gesagt, ja, wenn die jetzt alle hierher ziehen, das macht nur das Wohnen wieder noch teurer für die auch. Für ein echtes Landleben von sehr viel mehr Menschen muss man von einem kleinen Bauernhof wieder leben können. Mit dem Höfesterben ist aber die Zahl von den Bäuerinnen und Bauern in den letzten 50 Jahren um 3/4 eingebrochen. Und bis 2040 wird erwartet wohl um 9/10.
Das sind jetzt ganz verschiedene Aspekte, Herr Jehner, die Sie ansprechen. Ich würde gerne mal herausgreifen, diesen Punkt, dass Sie sagen, das Landleben wird dann so verändert, was die Leute dort, die dort wohnen, in Dörfern und Städten, gar nicht so wollen. Frau Popp, vielleicht auch noch mal dazu. Wie sehen Sie das?
Ja, da kommen wir zur kommunalen Planungshoheit wieder, ne? Wie wir das Thema vorhin schon hatten. Die Gemeinde hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung, zum Beispiel nur so viel Neubaugebiete und Flächen auszuweisen, dass es überhaupt noch möglich ist, neue Bürger und alteingesessene Bevölkerung miteinander sozusagen in Verbindung zu bringen. Weil diese Phänomene, da bin ich auch kein Fan davon, dass ein Dorf zum Schluss nur aus Neubaugebieten ohne jegliche soziale Infrastruktur besteht und es dann eine reine Schlaf Gemeinde ist, davon hat wirklich tatsächlich niemand was. Ich würde aber gerne auch noch darauf hinweisen, ländlicher Raum und das städtische Leben hat ja eigentlich mehr miteinander zu tun oder ist sich oft ähnlicher, außer zu den ganz großen Städten, als man oft glaubt. Und im ländlichen Raum denkt man immer, man ist so weit abgeschieden von jeder Zentralität, weil man darf sich bei uns eben auch darf man es nicht immer in Kilometern und Entfernungen sehen, sondern auch an der Zeit. Und das ist, denke ich, für viele doch viel wichtiger. Wenn ich jetzt unser Beispiel Leupitz-Grün sehe, wir sind in 10 Minuten in unserer kreisfreien Stadt Hof und haben da alle Infrastruktur. Und über die Autobahn sind wir in einer halben Stunde in Bayreuth. Und da haben wir auch, was Arbeitsplätze angeht, was andere kulturelle Möglichkeiten angeht als auf einem Dorf, haben wir da auch alle Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Also man kann auch Stadtleben und Landleben gut miteinander verknüpfen. Dann kann man ja auch sagen, wenn ich die Vorzüge des Stadtlebens in Anspruch nehmen möchte, bleibe ich nach der Arbeit noch 2 Stunden in der Stadt und fahre dann zu mir nach Hause und kann dann dort vor Ort im Dorf das Landleben genießen und gleich vor meiner Haustür auf den nächsten Rundwanderweg im Frankenwald meinen Abendspaziergang machen. Also es ist auch ein Miteinander möglich, sowohl zum Beispiel in der Stadt arbeiten als auch auf dem Land leben. Klar, geht nicht überall, aber in dem Fall jetzt wie bei uns ist es natürlich auch möglich und auch die ländlichen Räume machen sich ja auch Gedanken über neue Wohnformen von Senioren-WGs, über Tiny-Häuser, dass man sich da auch wirklich verkleinert und nicht diese großen Häuser den Familien zur Verfügung stellt und die Senioren, die alleine sind, dann halt ein Mini-Haus mit 60 Quadratmetern Wohnfläche haben. Also diese Phänomene gibt es genauso auch im ländlichen Raum wie auch in der Stadt.
Das heißt, Sie haben auch zum Beispiel bei dem Neubaugebiet, was Sie ja erschlossen haben, auch darauf geachtet, dass es eben auch nicht zu groß wird?
Genau, also wir haben für unsere Verhältnisse zwar sehr groß, aber es ist auch auf viele Jahre hin ausgelegt. Aber wir haben auch unterschiedliche Größen der Parzellen, also von 300 Quadratmeter des Grundstücks bis zu 1000 Quadratmeter ist eben auch alles möglich. Und das ermöglicht auch eine gute Durchmischung, dass man auch nicht sagt, da kommen jetzt nur junge Familien oder nur Senioren. Und das ist auch so meine Hoffnung, dass man sich dann auch gut im Ort integrieren kann. Wir haben so 40 Grundstücke ungefähr zur Verfügung und peu à peu füllen die sich natürlich auch. Aber hier merkt man natürlich auch, bauwillig sind ganz viele, auch jetzt oder jetzt Gott sei Dank wieder, weil die Sicherheit etwas zurückkehrt. Aber momentan sind halt die Fördermöglichkeiten einfach für manche finanziell noch nicht ausreichend, dass sie sagen, ja, wir trauen uns jetzt diese große Investition.
Jennifer Petzen hat sich noch bei uns gemeldet. Hallo, Frau Petzen.
Hallo, guten Tag.
Woher rufen Sie an, Frau Petzen?
Aus Berlin.
Aus Berlin. Sie haben die Sendung ein bisschen verfolgt und wie ist Ihr Eindruck? Könnten Sie sich auch vorstellen, in das Umland von Berlin zu ziehen, nach Brandenburg beispielsweise?
Ja, also das Ding ist, ich habe lange in Berlin gelebt, ungefähr 20 Jahren. Also und ich habe auch in Erfurt gearbeitet und meine Erfahrung dort, also ich glaube in den neuen Bundesländern, aber ich schließe es nicht aus, dass in neuen Bundesländern solche Sachen passieren. Also die wachsende Rassismus und Queerfeindlichkeit, also das macht etwas aus. für Menschen. Und ich habe bemerkt, also in Tübingen, ich also mache keine Rassismus-Erfahrung, obwohl ich Migrantin bin. Ich bin weiß, aber also die Leute kommen nach Erfurt nicht, zum Beispiel, wenn ich eingeladen habe. Sie meinten auf keinen Fall.
Okay, das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Sie das Gefühl haben, dass Menschen, die anders orientiert sind, vielleicht Migrationshintergrund haben oder queer sind, dass das für die viel schwieriger ist, auch auf dem Land?
Ich glaube schon. Und ich rede gar nicht von Dörfern. Also gucken Sie mal, was in Bautzen passiert ist beim CSD. Also 1000 TeilnehmerInnen für CSD und 700 Wechselstimmen waren da.
Frau Stein,
also das ist erschreckend für Leute wie ich.
Ja, danke für den Beitrag. Vielleicht Frau Steinführer dazu nochmal. Wie ist Ihr Eindruck? Ist es tatsächlich, weil Sie haben das ja so ein bisschen im Auge, was die Umzüge angeht, die Wanderungen angeht, ist es tatsächlich für Menschen mit Migrationshintergrund schwieriger, vielleicht auch wenn man queer ist, auf dem Land sich wohlzufühlen und auch da überhaupt anzukommen?
Also scheint mir jetzt ein bisschen auch eine Erweiterung unseres Themas zu sein, und Erfurt ist nun definitiv kein ländlicher Raum. Also insofern tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit den Beispielen. Wenn wir konkret bei unserer Befragung sind, die wir gemeinsam mit dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung durchgeführt haben, dann hatten wir eine gewisse sozusagen Selektivität da drin, weil das eine telefonische Befragung war, die nur auf Deutsch durchgeführt worden ist. Das heißt, man musste sich in der Lage sehen und auch willens natürlich sein, dann auf Deutsch sehr unterschiedlich sehr viele Fragen zu beantworten. Insofern fühle ich mich nicht berufen, dazu Aussagen zu treffen, und ich glaube auch da müssen wir aufpassen. Ich verstehe sozusagen das Anliegen, aber es sind ja auch ganz unterschiedliche Facetten, die da angesprochen werden, und wir bewegen uns dann auch wirklich weit weg von Wohnungsmarktfragen und von Wohnstandortentscheidungen.
Frau Popp, wie ist das bei Ihnen im Ort? Sind da auch Menschen mit Migrationshintergrund oder eben halt auch mit einer anderen sexuellen Orientierung? Also ist da auch eine Durchmischung?
Ja, und auch also zunehmend eine Durchmischung. Ich würde mal sagen, vor 10 bis 20 Jahren waren wir sehr homogen, was das angeht. Aber wir haben mehrere gleichgeschlechtliche Paare, die teilweise auch verheiratet sind, die teilweise einfach so zusammenleben, von jüngeren Paaren, älteren Paaren. Die laufen aber bei uns im Dorf einfach so ganz selbstverständlich mit. Also da wird keine große Sache draus gemacht. Sie werden eigentlich anerkannt, wie es eigentlich auch sein soll, wie jeder andere auch. Und wir haben natürlich auch zum Beispiel günstige Immobilien, die gerade von Großfamilien zum Beispiel, auch die zum Beispiel Migrationshintergrund auch haben, erworben werden. Aber das freut uns natürlich auch zum Beispiel im Kindergarten, dass dann mehr Kinder da sind. Das ist ja auch wunderbar. Und auch das Interesse bei der Bevölkerung. Natürlich wird dann erstmal geschaut, ja, und wo seid ihr jetzt her und wie ist das? Aber mit der Zeit, wenn alle ein bisschen aufeinander zugehen, hat sich das eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt andere Nationalitäten haben, als jetzt durchgehend deutsche Nationalitäten, hat sich das eigentlich sehr gut angepasst. Also ich habe keinerlei Konflikte, die bis jetzt da aufgrund dieser Thematik auf uns zugekommen sind. Toi, toi, toi. Mhm. Ne? Also klar haben wir auch die stillen AfD-Wähler. Die sieht man ja bei jedem Wahlergebnis, und man fragt sich, na okay, wo kommen die her? Aber ich bin froh und dankbar, dass das bei uns jetzt aber keine so öffentliche Dynamik hat, sondern ich merke schon von den Nachbarn, die sind eigentlich eher interessiert und auch hilfsbereit.
Ich möchte noch mal auf die Mieten zu sprechen kommen in den Städten, die ja nun nachweislich immer mehr ansteigen und auch horrende Summen teilweise für die Menschen, die sie zahlen müssen, also beziehungsweise für den Anteil dann haben, den der Mensch zur Verfügung hat, ist ein großer Teil davon die Miete. Und da gab es ja die Initiative der Mietpreisbremse, die aber nicht viel gebracht hat, sage ich jetzt mal. Das konnte man jetzt auch wieder in einer aktuellen Reportage sehen bei Plus Minus, eine Recherche, die gezeigt hat, dass ganz, ganz wenige da eigentlich nur von Gebrauch machen, weil sie Angst haben, auch das gegenüber dem Vermieter einzuklagen. Herr Berghegger, was sehen Sie da Impulse oder welche Impulse müsste es da geben, auch mal in eine andere Richtung zu kommen als Staffelmieten, Indexmieten, die einfach immer mehr ansteigen in den Großstädten?
Auch das ist wahrscheinlich ein sehr komplexes Thema mit vielen Facetten, aber ich bin ein relativ überzeugter Anhänger davon, je höher das Angebot einer bestimmten Sache, desto geringer wird der Preis sein. Und deswegen kommen wir ja zu solchen politischen Zielsetzungen. Wir haben es vorhin geschafft, besprochen, aber sie werden noch nicht erreicht von der Schaffung von 400.000 Wohnungen pro Jahr. Also wir müssen bauen, umgestalten. Wir brauchen mehr Wohneinheiten, weil das wird nachhaltig, glaube ich, eine Auswirkung auf den Preis haben. Rechtliche Regelungen, so man sie denn da hat, da bin ich skeptisch, weil sie müssen ja auch am Ende durchgesetzt und praktiziert werden. Und das führt nicht immer zu dem in der Theorie erdachten Erfolg. Und deswegen, glaube ich, schauen, wo ist leerer Wohnraum in den Innenstädten, im ländlichen Bereich? Wie kann man den schnellstmöglich nutzen? Wie kann man es attraktiv machen, dass Leute ihn nutzen? Es soll jeder nach seiner freien Überzeugung und seinem Wunsch natürlich eine Wohnung suchen. Und wie können wir Angebote schaffen? Wie können wir nachverdichten? Wie können wir kreativ vor Ort auch schauen? Viele Beispiele sind genannt worden, dass wir den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger entgegenkommen. Aber ein Schwerpunkt wird sein, alle Regelungen zu hinterfragen, zu vereinfachen, zu vergünstigen, dass wir mehr Wohnraum durch Neubau bekommen.
Es gibt ja immer mehr Menschen, die nicht nur während Corona, sondern auch nach Corona Homeoffice machen können. Das heißt, viele Unternehmen haben auch ihre Büroräume einfach verkleinert oder ganz aufgegeben. Ist das nicht auch eine Möglichkeit, dass man aus, sage ich jetzt mal, ehemaligen Gewerberäumen dann auch Wohnungen macht?
Auf alle Fälle. Ist ein weiteres Puzzlesteinchen, um dieses Thema anzugehen. Aber auch da wird es kein Patentrezept geben. Also Gewerbeimmobilien werden in der Regel auch nachgefragt. Aber wenn es Situationen vor Ort gibt, dass Freiräume da sind, dann bitte im Rahmen der Planungshoheit sich auch vor Ort um solche Situationen kümmern. Es wird aber auch von Firma zu Firma im Zweifel unterschiedlich sein, weil Homeoffice ist in vielen Bereichen möglich, aber nicht überall. Und die Unternehmensleitungen werden auch immer für die eigene Firmenphilosophie entscheiden, was ist gut, was ist richtig, was kann ich ermöglichen, wie weit kann ich gehen, wann brauche ich aber auch meine tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsräumen, um bestimmte Sachen dann halt voranzubringen, sich zu treffen, zu diskutieren etc. Also auch hier ein Baustein ja, aber kein Patentrezept. Das muss individuell durch die Firmen und durch die Entscheidungsträger vor Ort angegangen werden.
Jetzt begrüße ich, ja? Kann ich da auch noch was dazu sagen, kurz?
Ja, gerne, Frau Popp.
Und zwar würde ich das auch gerne nochmal verdeutlichen und da genau in diese Kerbe schlagen. Und Wohnraum schaffen bedeutet ja nicht Wohnraum schaffen nur in den Städten, sondern hier auch wieder auf dem Land und in den Städten. Denn wenn es attraktiven Wohnraum auch auf dem Land gibt, können welche vielleicht auch aufs Land ziehen, die sagen, ja, ich bin da sehr offen, ich fühle mich da nicht gezwungen, aufs Land ziehen zu müssen, aber ich kann mir das auch vorstellen und das entlastet ja dann auch die Innenstädte. Und hier möchte ich auch drum bitten, immer dieses, was jetzt auch oft kommt, Ressourcenverschwendung, Flächenfraß bei Einfamilienhäusern, diese Verteufelung möchte ich auch total widersprechen, weil das ist genauso ein Baustein wie alle anderen auch und diese Wahlmöglichkeiten, diese Freiheit der Bürgerinnen und Bürger sich zu entscheiden, möchte ich in der Stadt leben, möchte ich auf dem Land leben, möchte ich in einem kleinen Haus leben oder in einer Wohnung oder in einer WG. Wir sind, denke ich, haben die Verantwortung, alle Möglichkeiten bereitzustellen und alles zu ermöglichen und dass dann die Bürgerinnen und Bürger eben selbst entscheiden können und eine Auswahlmöglichkeit haben. Also dafür würde ich gerne nochmal plädieren.
Benjamin hat sich noch bei uns gemeldet. Grüße dich oder Sie.
Ist beides in Ordnung.
Ist beides in Ordnung. Was möchtest du denn noch beitragen?
Was ich per Mail schon geschrieben habe, ich lebe in der Großstadt, bin da vor über 10 Jahren hingezogen und bin aber auf dem Dorf aufgewachsen. Nach wie vor fühle ich mich dem Land sehr verbunden und vor allem auch der Natur. Und immer wieder denke ich natürlich auch da romantisch verklärt zurück und würde da gerne wohnen und so. Und denke dann natürlich auch, meine Kinder wäre auch schön, wenn die im Grün auch wachsen würden. Aber für mich ist das größte Hemmnis, aufs Dorf zu ziehen, tatsächlich kultureller Natur. Also diese ganzen Themen Infrastruktur und Versorgung auf dem Land, klar sind das Probleme, aber jetzt auch, wenn man mal von so einem Best Case ausgeht, dass man irgendwie in einem gut erschlossenen Speckgürtel von einer mittelgroßen Stadt wohnt oder sowas. Ich habe das in Bayern, wo ich aufgewachsen bin, halt schon als also soziale Kontrolle ist ein Thema, aber sozialer Druck, finde ich, findet dort immer noch statt. Ich habe das damals so erlebt und bin auch deswegen da weggezogen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich dort besonders frei entfalten kann. Und auch da tut sich natürlich was. Aber wann immer ich dann da zu Besuch bin, finde ich das oft auch als beklemmend. Und wenn ich mir auch die Wahlergebnisse im ländlichen Raum anschaue, dass da halt einfach immer so Parteien aus dem rechten Spektrum traditionell stark sind, dann frage ich mich schon, wie soll ich es da aushalten? Mhm.
Danke, Benjamin, dass du dich noch gemeldet hast. Auch das eine wichtige Erfahrung, die du hier beitragen konntest. Raus aufs Land, eine Lösung für die Wohnungsnot in den Städten. Darüber haben wir heute Vormittag diskutiert. Ich glaube, es sind viele Punkte angesprochen worden und es ist klar geworden, dass es auf jeden Fall die Mischung ist und dass es nicht den großen strategischen Plan gibt. Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hat mitdiskutiert. Dr. Annette Steinführer vom Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen war dabei. Annika Popp, Bürgermeisterin von Leupoldsgrün aus dem Landkreis Hof, hat ebenfalls mit uns gesprochen. Und am Mikrofon von der Agenda verabschiedet sich Bettina Köster. Haben Sie noch einen richtig schönen Tag.